Ja, guten Morgen. Schön, euch wieder zu sehen. Nach 2 Jahren, glaube ich, oder so. Ja, ich glaube, letztes Mal war auch schon was geplant, aber irgendwie hat das nicht hingehauen. Vor einem Jahr? Echt? War ich letztes Mal doch da? Sag bloß. Oh, oh. Gut. Also wenn es die gleiche Predigt ist, die ich schon mal gehalten habe, dann müsst ihr gleich... Oder war das Zeugnis damals? Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwann mal habe ich doch was erzählt. Ja. Nein, mein Einstieg geht so. Mit einem Start-up-Unternehmen. Ich habe diese Woche ein bisschen was gelesen über Start-ups und habe gelesen, dass die meisten Start-ups-Unternehmen alle wieder dicht machen. Hätte ich gar nicht gedacht. Also 80-90% von den Start-up-Unternehmen brechen dann wieder in sich zusammen und entpuppen sich als Finte. Genau. Es gibt auch so eine Sendung, glaube ich, irgendwas mit Löwen der Höhle der Löwen oder sowas. Weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Da stellen sich Leute immer vor, irgendwelche interessanten Dinge, die sie erfunden haben. Und dann wird das irgendwie von so einer Jury da bewertet, ob das Zukunft hat oder nicht. Die investieren dann oder lassen es sein. Also ich weiß nicht, ob da was draus geworden ist oder so. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, das gibt sowas, weil sich damit Leute sehr beschäftigen. Und viele junge Leute versuchen da irgendwie Investoren zu finden und versuchen, ihr Produkt an den Markt zu bringen. Genau, der Text, um den es heute geht, ist auch wie ein kleines Start-up-Unternehmen. Und wir werden sehen, wie es so scheint, als ob dieses Start-up-Unternehmen einknickt oder kaputt geht. Und dann werden wir weitersehen. Wir lesen mal den Text, dann wird das alles ein bisschen klarer. Lukas 24. Genau, da geht es ab Vers 13 um die Emmaus-Jünger. Haben wir schon gehabt oder nicht? Nein. Gut. Ich versuche zu lesen. Und siehe, zwei von ihnen gingen an diesem Tag nach dem Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Das sind so 11 Kilometer. Und sie unterhielten sich miteinander über alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass sich Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Reden, die ihr mit im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer aber mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm, dass von Jesus dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Wort und Werk, vor Gott und dem ganzen Volk, und wie ihn die hohen Priester und ihre Obersten zum Todesurteil überlieferten und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er es sei, der Israel erlösen sollte. Doch auch bei alledem ist heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Aber auch einige der Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht und die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind. Und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hatten und die sagten, dass er lebe. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie die Frauen gesagt hatten. Ihn aber sahen sie nicht. Und plötzlich sprach er zu ihnen: Ihr Unverständigen und im Herzen zuträge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie gingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Sie nötigten und sagten zu ihm, bleibe bei uns, denn es ist Abend und der Tag hat sich schon geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot und segnete es. Und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn und er wandte sich und er wurde vor ihnen unsichtbar. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er uns auf dem Weg mit uns redete und uns die Schriften öffnete? Und sie standen auf zur gleichen Stunde und kehrten nach Jerusalem zurück. Und sie fanden die Elf und die, die mit ihnen waren, versammelt. Und sie sagten, der Herr ist wirklich auferweckt worden und dem Simon erschien. Und sie erzählten, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde am Brotbrechen, am Brechen des Brotes. Genau. Also hier sehen wir eine Geschichte, die mich tief beeindruckt hat. Hier sind Menschen, die Jesus gerufen hat, die aber gar nicht wussten, wer er ist und die ihm nachgefolgt sind, die zum allergrößten Teil alles aufgegeben haben für Jesus. Und selbst ihre Berufe, ja, davon lebten sie ja, haben sie an den Nagel gehängt. Einige hatten wahrscheinlich auch schon Familien und auch die haben sie scheinbar links liegen lassen und sind Jesus nachgefolgt. Ihre ganze Verwandtschaft, was früher ganz wichtiger Punkt war bei den Leuten, weil sie auch untereinander oder miteinander überhaupt überleben konnten. Also sie haben ihr früheres komplettes Leben hinter sich gelassen und sind Jesus nachgefolgt. Sie haben praktisch, kann man sagen, alles auf eine Karte gesetzt. Ja, und ich habe mich natürlich gefragt, welche Gründe haben sie dafür? Also da ist Jesus, der hat was erzählt und die sind einfach hinterhergegangen. Also irgendwas muss ja dazu motiviert haben, das zu tun. Was war das für ein Mann? Was hatte er ihnen mehr zu bieten als andere? Wir lesen in diesen Berufungstexten, dass Jesus sie zum Teil schon kannte, bevor sie überhaupt zu ihm kamen. Und Jesus wusste, dass sie kommen würden. Das ist eine göttliche Art an ihm. Das haben sie gesehen. Das haben sie auch, waren sie sehr verwundert darüber, dass das so eingetreten ist. Das ist einer der Gründe, kann ich mir vorstellen, die sie gesagt haben, meine Güte, der kennt uns, bevor er uns überhaupt kennt. Ja. Zum anderen, Jesus holte sie aus ihrem vergänglichen Leben und in seine Nachfolge. Er hat für sie mal eine ganz andere Idee fürs Leben. Er hat ganz neue Perspektiven für sie eröffnet. Da rief sie jemand, der sie kannte, obwohl er sie nicht kannte, und zeigte ihnen Dinge auf, von denen sie bis jetzt nichts gehört hatten und auch keine Ahnung hatten, was das ist. Aber eben, das hat sie beeindruckt. Jesus, da steht auch in der Bibel, Jesus hat so gelehrt wie keiner, den sie bis jetzt kannten oder von dem sie gehört hatten. Also er hatte Weisheit und Klugheit in sich, die sie sonst bis jetzt nirgendwo gelesen oder gehört hatten. Und das war Jesus. Er hat auch den Klugen dieses Landes damals so Antworten gegeben, dass es diese Menschen, diese Jünger, spätere Jünger, überzeugt hatte. Und was hier auch ganz wichtig war, er legte sich sogar mit der Führungsschicht an. Also er hatte der Führungsschicht die Stirn geboten. Also er hatte keine Angst vor denen, sondern er sagte ihnen klipp und klar, was sie tun und was sie eben nicht tun. Oder was sie schlecht machen oder was sie auch vielleicht gut machen. Das war für die Leute wichtig, denn die sahen die vielen Ungerechtigkeit und niemand wagte es, etwas gegen diese Schicht zu sagen. Jesus tat das. Dann hat Jesus sich um Leute gekümmert, die eigentlich unten durch waren, die eigentlich überhaupt nicht stattfanden. Die saßen am Wegesrand, haben gebettelt oder waren völlig unwichtig für die damalige Gesellschaft. Und zu diesen ging Jesus. Genau, seine Liebe umfasste alle Menschen der damaligen Zeit. Oder auch, heute wissen wir, dass das auch der heutigen Zeit ist. Jesus war auch, und das fand ich ganz interessant, nicht auf die Hilfen der Umwelt angewiesen. Die kamen ihm nach und was sagte er in einer der ersten Sätze, die er sagte? Leute, ihr dürft mir nachfolgen, das ist ganz fantastisch. Aber ich weiß selber nicht, wo ihr schlafen wollt. Ich habe keine Ahnung, wie das hier jetzt weitergeht. Und das sollt ihr wissen. Ich habe auch nicht, wo ich mich hinlegen kann. Ich habe kein Zuhause. Und das genau wird euch auch blühen. Und trotzdem waren sie bereit, ihm nachzugehen und nachzueifern. Jesus sprach über das Reich Gottes. Und er tat natürlich auch Wunder, die sie auch beeindruckt hatten. Also wir sehen, es gibt eine ganze Menge Dinge, die dafür sprachen, dem Jesus der damaligen Zeit nachzufolgen und alles für ihn aufzugeben. Genau. Und sie sahen, es läuft alles wie am Schnürchen. Jesus sagt was und genau das trifft ein. Er verspricht was und genau das tut er. Also, ja, um nochmal in den Worten des Anfangs zu sagen, unser Start-up-Unternehmen startet ganz fantastisch. Alles läuft nach Plan. Nichts läuft aus dem Ruder. Aber plötzlich passieren Dinge nach einigen Jahren der Nachfolge, die total schief laufen aus Sicht der Jünger, der Jesu. Und ein Missverständnis jagt das andere. Ja, noch viel schlimmer. Jesus, der Start-up-Gründer, stirbt sogar am Kreuz und wird begraben. Eine Riesenkatastrophe für die Jünger. Was war geschehen? Was ist schiefgelaufen? Man kann sagen, das, was erwartet wurde, ist nicht eingetroffen. Sie haben gedacht, es wird jetzt genau in diese Schiene weiterlaufen. Sie haben ihrer Logik Folge geleistet. Aber es passierten ganz andere Dinge, die sie so nicht auf dem Schirm hatten. Und das weist natürlich auf den Zustand der Jünger hin. Sie wussten nicht, dass das ganze Alte Testament Jesus ankündigt als derjenige, der sterben wird und der auch dann wieder auferstehen wird. Das hätten sie eigentlich wissen sollen, denn das waren keine Geheimnisse. Jesus sprach mehrfach mit ihnen über das, was geschehen war. Das lesen wir unter anderem in Matthäus 16, 1 bis 28. Ich lese ausschnittweise daraus, ab 21. Danach redete Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal offen darüber, dass er nach Jerusalem gehen und dort von den Ältesten und führenden Priestern und Schriftgelehrten vieles erleiden musste. Er werde getötet werden, in 3 Tage danach wird er auferstehen. Da nahm Petrus ihn beiseite und dann wissen wir, dass Jesus ihn dann tadelt und sagt, Satan, weiche hinter mich. Jesus kündigt das an. Und das steht auch in der Bibel, dass er das mehrfach getan hat. Also sie mussten das eigentlich wissen, was auf Jesus zukommt oder auf ihr Start-up sozusagen. Und trotzdem dachten sie, dass Jesus hier in Jerusalem die Weltherrschaft aufbauen würde und ein gerechter König sein wird. Endlich mal einer, der auch weiß, was er tut und auch die Zukunft kennt. Und somit auch der Ungerechtigkeit begegnet und sie überwinden würde. Aber, wie gesagt, sie sehen jetzt auch, davon ist nichts eingetreten. Dachten wahrscheinlich, ja, doch so wie bei anderen Religionen oder was ist jetzt hier? Was hat er alles versprochen und warum ist das jetzt nicht gehalten worden? Und nachdem sie von den Frauen gehört hatten, dass Jesus auch verstanden war, haben sie Jerusalem verlassen, denn das war ihnen zu viel. Sie haben das alles nicht mehr zusammenbringen können. Und so gingen sie wohin? Was tut man? Man geht nach Hause, wenn man nicht mehr weiß, was ist eigentlich los. Und sie gingen miteinander und haben sich natürlich unterhalten. Und da passt auch wunderbar die Verse, die Jesus schon mal gesagt hat, Israel ist wie Schafe, die keinen Hirten haben. So sieht das hier genauso aus. Jesus stirbt und die Schafe laufen alle auseinander. In Markus 4, Vers 9 steht, und er sprach, wer Ohren hat, der höre. Kann es sein, dass die Jünger nicht richtig zugehört hatten? Ja, noch schlimmer. Kann es sein, dass sie ihre eigenen Wünsche in das, was Jesus alles so als Hoffnungen gesagt hat, hineingelesen oder hineingetragen haben? Sie haben offensichtlich alles falsch verstanden, denn der Lauf der Geschichte richtete sich nicht nach ihren Vorstellungen, sondern nach dem, was Gott verheißen hat. Und ich dachte noch an dieser Stelle und habe gedacht, interessant, Jesus müsste doch eigentlich sein Programm unterbrechen und sich jetzt mal um seine Schäflein kümmern. Und er sieht ja, wie die alle auseinanderfallen und anfangen zu zweifeln und so weiter. Aber Jesus nimmt keine Rücksicht darauf. Er geht konsequent seinen Weg, er geht den Weg Gottes. Er folgt Gottes Plänen und das war erstmal wichtiger, als sich um die Jünger damals zu kümmern. Wir werden auch gleich noch sehen, dass Jesus genau wusste, was er tat. Ja, und an dieser Stelle müssen wir auch für uns mal ein kleines Halt einlegen. Kann es sein, dass wir uns auch so ähnlich verhalten? Kann es sein, dass wir Dinge, die Gott gesagt hat, ja, so uminterpretieren, dass sie zu uns passen? Ich habe mich schon ganz oft dabei erwischt, wo ich jemanden zugehört habe und der spricht in meinem Namen oder für mich, also für meine Wünsche und so, und dann habe ich alles bejaht. Und dabei habe ich ganz viele Signale überfahren und übersehen, wo auch ganz falsche Dinge gesagt wurden oder Dinge, die auch für mich ganz schlechte Konsequenzen haben. Und habe die einfach, ja, ich habe gedacht, ach, der hat schon die Richtung, das wird schon alles richtig sein. Aber Gott möchte, dass wir ganz genau zuhören, dass wir ganz genau wissen, was wir glauben. Und nicht nur ein bisschen von der Richtung so verstehen, ja. Viele Sekten entstehen auch genauso. Die beeindrucken Menschen mit dem, was sie sagen. Und da gibt es ja auch vieles, was sich toll anhört. Ja? Also hier, wir verwalten gemeinsam die Sachen und boah, jetzt geht das hier richtig ab. Ja? Da kann jemand irgendwelche Wunder machen. Meine Güte, das ist ja was Tolles. Wenn wir jetzt hier irgendwie mit dem zusammengehen oder was, dann ist alles toll. Ja? Und plötzlich werden wir unterdrückt oder unterjocht. Und kommen so in eine Mühle rein. Ja, so ist es damals gewesen und so kann es uns aber auch heute gehen, wie wir gesehen haben. Und kann es auch sein, dass wir in unserem Leben Dinge akzeptieren, solange sie uns bestätigen. Und ich glaube, das ist einer der Schlüssel, warum wir überhaupt solchen Ohrenbläsern folgen. Ja, da habe ich jetzt einige Sachen aufgeschrieben, aber zum Beispiel, warum ein liebender Gott lässt Leid zu, das sind also diese ganz typischen Klischees, die uns heute immer wieder entgegengebracht werden. Kann doch nicht sein, oder? Doch, kann es sein. Gott bringt sogar Leid auf diese Erde. Angesichts unserer Lage hier stellt sich genau diese Frage. Und ihr werdet sehen, es gibt eine Spaltung im ganzen Land. Kann es sein, dass Gott so etwas zugelassen hat? Nein, das kann nicht sein. Wir lesen das aus allen Kassetten. Nein, Gott hat das nicht zugelassen. Ich habe die Tage noch was gelesen von der Frau Käßmann, Und die hat das klipp und klar gesagt, nein, also Gott lässt sowas nie zu. Ja, Gott macht sowas nicht. Da weiß ich nicht, welche Bibel sie gelesen hat. In meiner steht, dass Gott so etwas sogar bringt. Gott schafft Leid. Wozu? Damit wir über unseren Zustand nachdenken, damit wir kapieren, wo wir stecken, in welcher Situation. Aber keine Regung in unserer Zeit. Gott, wir denken, Gott wird Gerechtigkeit schaffen auf dieser Erde. Wo steht das? Dass Gott für uns jetzt Gerechtigkeit schaffen wird, solange wir leben hier als Menschen, als seine Kinder. Da finden wir auch nichts. Alles gibt Gott zu seiner Zeit. Auch das wird noch kommen. Aber sicherlich nicht hier. Sonst wären unsere Geschwister nicht in den Gefängnissen für Jesus. Sonst wären die alle frei und könnten sich frei versammeln, wenn das so wäre. Ja, da gibt es noch eine Menge Dinge dazu zu sagen. Das überlasse ich eurer Fantasie. Ja, kein Wunder, dass wir dann, wenn wir solchen Dingen nachgehen, dass wir dann frustriert sind und dass wir dann auch total enttäuscht sind von den Dingen, die wir dann so erleben. Genau diese Situation finden wir hier auch bei den Jüngern. Sie sind total enttäuscht, sie sind fassungslos. Sie gehen nach Hause und schütteln den Kopf. Sie unterhalten sich und versuchen gegenseitig herauszufinden, was ist das? Warum kommen wir hier nicht klar? Ja. Jesus hat für uns den klaren Preis für die Nachfolge festgelegt. Und wir tun gut, wenn wir damit übereinstimmen, dann werden wir weniger enttäuscht sein über das, was unser Gehirn so produziert. Da heißt es, da geht vieles um Selbstverleugnung, das Kreuz auf sich zu nehmen und Jesus nachzufolgen. Ja, was kann Jesus jetzt noch tun? Jetzt ist alles scheinbar am Ende. Jesus geht aber trotzdem weiter und tut das, was er tun muss. Und wir sehen hier ein ganz fantastisches Bild. Es ist ja der Sonntag, wo Jesus schon auch verstanden ist. Und wie gesagt, das ist ja auch etwas, was bei denen dann, wo es dann oben aushakt und was sie dann nicht mehr auf dem Plan hatten und dann auch so stehen lassen. Jesus geht ihnen nach. Jesus erscheint ihnen und geht mit ihnen nach. Also er ist nicht jemand, der mit dem Ross daneben reitet und sagt, ach Mensch, Kinder, was habt ihr denn euch vorgestellt? So nach dem Motto, ja. Nein, Jesus geht genauso wie sie zu Fuß. Er ist der König und trotzdem ist er demütig. Er betreibt hier Seelsorge an den Jüngern, an seinen Jüngern. Und später passt ja auch alles wieder zusammen. Aber sie haben einige Dinge völlig missverstanden. Und ja, der Glaube an Jesus ist noch nicht der Glaube, der es dann später geworden ist. Genau. Und Jesus kümmert sich um sie jetzt in dieser Stunde. Er interessiert sich für das, was sie reden. Das ist auch total interessant. Er tut jetzt so, als ob er davon überhaupt nichts weiß, geht mit ihnen einfach mit und sagt, sag mal, was redet ihr da? Was ist das, was ihr euch da unterhaltet? Worüber redet man so, wenn man irgendwie von Jerusalem weggeht? Interessiert ihn einfach. Jesus interessiert sich für alles, was wir so zu sagen haben. Und manchmal sind das gar nicht so schöne Dinge, die wir zu sagen haben, aber Jesus interessiert sich dafür. Er lässt sie einfach reden. Ja. Und die sagen, sag mal, bleiben die sogar stehen und sind total niedergeschlagen und sagen, mal bist du der Einzige, der gar nicht kapiert hat oder gar nicht weiß, was jetzt hier gelaufen ist die ganze Zeit, was in Jerusalem war. Und auch da lässt Jesus sie reden. Und die Antworten sind ganz interessant, die sie geben. Sie sagen das selber aus, wo Jesus nachher Korrektur anbringen muss. Eines der Dinge ist, sie sprechen von dem Jesus von Nazareth. Also sie sprechen von einem irdischen Menschen, ja, der in Nazareth geboren ist, und so reden sie über ihn. dass seine Herkunft göttlich ist, dass der Heilige Geist daran maßgeblich beteiligt war, darüber reden sie hier gar nicht. Und deswegen lässt Jesus sie reden, damit sie selber mal diese Dinge sagen, die sie wirklich glauben. Zum anderen sagen sie, er ist ein Prophet. Auch da haben sie völlig verkannt, dass er nicht nur ein Prophet ist, sondern dass er der Sohn Gottes ist. Ja? Das ist was anderes als ein Prophet. Er redet nicht nur im Namen Gottes Dinge, sondern er ist der Sohn Gottes. Er ist die Quelle des Lebens. Er ist die Quelle der Weisheit. Er ist die Quelle dessen, was die Propheten überhaupt geredet haben, wenn sie was zu sagen hatten. Ja, und dann sprechen sie von ihm, er ist ein ausgezeichneter Redner gewesen und der auch noch seinen Reden Taten hat folgen lassen. Kein Wort darüber, dass er das Wort selber ist. Durch ihn ist alles geschaffen worden. Er ist der Schöpfer. Das sagen sie alles in diesem Gespräch mit Jesus, was sie da führen dürften unterwegs, wo Jesus sich ihnen angeschlossen hat. Und wie gesagt, hier steht auch wunderbar, dass ihre Augen gehalten wurden. Wir sehen dann am Ende, dann sind ihnen die Augen aufgetan worden. Wichtig ist erstmal, Sachen zu verstehen, bevor man dann auch den Tatsachen entgegensehen kann, bevor wir das überhaupt ertragen können, was wir sehen. Ja, obwohl sie alle Zeichen von Jesus erlebt haben und auch Jesus scheinbar kannten, wussten sie nicht, dass Jesus verleumdet wurde, dass er gekreuzigt wurde, dass er gestorben ist und dass er auferstehen werden musste. Sie wussten nichts vom leeren Grab und der Erscheinung der Engel. Das haben sie alles erst später einordnen können, wie wir dann auch später lesen. Und Jesus bringt sie hier zum Reden und somit fangen sie auch selber an zu verstehen. Wir lesen nachher, hat nicht unser Herz gebrannt, als wir unterwegs mit Jesus waren? Das sagen sie nachher, als Jesus dann unsichtbar wurde und von ihnen verschwindet. Da sprechen sie darüber, hat nicht unser Herz gebrannt, als er uns die Sachen erklärt hat? Also irgendwie schien es ihnen doch was Bekanntes gewesen zu sein, von dem Jesus da geredet hat. Und doch konnten sie es noch nicht ganz zuordnen. Aber wichtig ist, dass Jesus dieses Brennen in ihrem Herzen bewirkt hat wieder. Ja? Und erst da, wo wir Probleme erkennen, da können die auch überhaupt angepackt und geändert werden. Und Jesus muss bei ihnen einiges korrigieren, damit sie überhaupt verstehen, wer er ist. Ja? Damit sie überhaupt seine wahren Kinder werden können. Ja, und das tut dann Jesus. Jesus erschließt ihnen dann die Zusammenhänge. Es scheint so ein bisschen ungeduldig zu sein, wie Jesus das tut. Da sprach sie, ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, alles zu glauben. Also hier spricht er von der Trägheit ihres Herzens. Und wir sehen, am Ende ist das geheilt, wenn er spricht, brannte nicht unser Herz. Also es fing an zu brennen mit der Begegnung, die Jesus dann mit ihnen hatte. Ihr Unverständigen, in Jakobus 1, Vers 5 lesen wir, wenn es jemand unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott. Und Gott gibt allen gerne, die ihn darum bitten. Also wir sind von Natur unverständige Menschen. Es gibt keinen Automatismus, dass wir alles richtig verstehen. Manchmal denken wir auch als Christen sogar, wir verstehen alles richtig und wollen Leuten das mitgeben und wollen ihnen was Kluges irgendwie reindrücken. Und stellen hinterher fest, meine Güte, in diesem Zusammenhang habe ich das völlig falsch verstanden. Und gut ist noch, wenn wir das verstehen. Oftmals verstehen wir das ja noch nicht mal. Ja, aber dann dürfen wir den Mund aufmachen, sagt Jesus, und dürfen ihn fragen und er gibt uns gerne Antworten. Ja, ein träges Herz, haben wir gerade gelesen, sagt Jesus ihnen nach. Sie haben ein träges Herz bekommen. Das Wissen schien ja da in erster Linie nicht das Problem gewesen zu sein, obwohl man fragt sich, warum sie das jetzt in dem Augenblick nicht wussten. Es war ja eher der feste Glaube an Jesus, der ihnen fehlte. Denn hätten sie einen festen Glauben an Jesus gehabt in dieser Situation, dann wäre es gar nicht zu der Frustration gekommen. Und jeder, der hier sitzt, meiner inklusive, dürfen nachdenken darüber, wie war es bei mir? Wo sind diese Punkte, an denen ich versagt habe, an denen ich gescheitert bin, wo ich depressiv geworden wurde oder vielleicht in einer vergleichbaren Situation gekommen bin wie Sie. Vielleicht nach irgendwelchen Vorträgen im Biologieunterricht oder sonstigen Dingen, wo man anfängt dann zu zweifeln an den Dingen, die wir aus der Bibel wissen. Oder vielleicht stellt sich jemand von den Kollegen hin und reißt da irgendwas ab und will uns auf die falsche Schiene bringen, um zu sagen, ja, ihr glaubt ja sowieso nur Quatsch. Ja? Da wird der Glaube angezweifelt. Und immer wenn der Glaube angezweifelt wird, dann fallen wir auf den Teufel rein und lassen uns runterziehen. Und natürlich folgt immer dann Angst. Ja. Auch in meinem Leben habe ich das festgestellt, dass das tatsächlich so ist. Und Paulus sagt in 1. Korinther 5,15, das lesen wir uns jetzt nicht, aber da spricht er genau über dieses Thema und sagt, Leute, wenn wir hier an Jesus glauben, ja, alles hängt davon ab, dass er gestorben ist und auferstanden ist. Wenn das nicht wirklich geschehen ist, wenn das nicht wirklich passiert ist, dann können wir uns unseren Glauben schenken. Dann geht alle nach Hause. Das bringt alles nichts. Es hängt alles nur an diesem Ereignis. Und genau dieses Ereignis wird ja torpediert, ja, von allen Wissenschaftlern der damaligen Zeit, aber auch heute. Ja. Es hat einfach nie stattgefunden sein. Es hätte eigentlich nicht passieren dürfen, ihrer Meinung nach. Und das sagt Paulus. Paulus sagt, so viele Menschen haben das gesehen. Er spricht dann von all den Leuten, die Zeugen sind. Und er sagt, die leben zum Teil noch heute. Also als Paulus den Brief damals geschrieben hat, lebten noch die meisten Zeugen, die das erlebt haben. Und er beruft sich auf die und sagt, da, fragt sie, die haben das erlebt. Ja. Und er sagt, wir wären ja dumm, wenn wir hier predigen würden, wenn wir uns steinigen lassen würden, wenn wir uns verfolgen lassen würden. Und alles nur wegen etwas, was wir nicht genau wissen? Nein, wir wissen ganz genau, ja, hier steht, wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich. Vergeblich aber auch ist euer Glaube. Ihr kennt diese Texte. Denn nun ist aber Christus auferweckt worden, ja, und so weiter. Und er ist der Erstling der Erschlafenen geworden. Nein, unser Glaube beruht nicht nur auf Glaube, sondern unser Glaube beruht auf Wissen. Wir wissen es, weil die Bibel es sagt. Und die Bibel ist eine gute Quelle, auch der Stand, hält jeder wissenschaftlichen Anforderung stand. Und das stabilisiert unseren Glauben. Das, wenn wir wissen, dass was passiert ist, das macht doch unseren Glauben überhaupt erst stark. Deswegen sollen wir ja auch die Bibel studieren und nicht nur lesen, damit unser Glaube gestärkt wird, damit wir Kraft haben für den Alltag. Und deswegen musste auch Jesus mit ihnen all die Lektionen aus dem Alten Testament durchgehen und sie wieder auffrischen, sie wieder in ihr Gedächtnis neu heraufbringen, damit sie das, was sie jetzt erleben, auch verstehen können und einordnen können. Das passiert erst in einer Situation, wo sie nicht nur einfach sich da, wie sie sonst mit Jesus unterwegs waren, gesessen haben und einfach zugehört haben, was Jesus gesagt hat. Nein, jetzt sind sie in einer existenziellen Situation und da hängt alles davon ab, was sie jetzt verstehen. Sonst würden sie Jesus für immer verlassen. Und sie dürfen am Ende dieses Gespräches feststellen, es ist alles richtig gelaufen. Jetzt fallen bei ihnen die Groschen im Sekundentakt und sie verstehen, was da wirklich passiert ist. Es ist doch alles so plausibel, wie Jesus ihnen das erklärte. Und immer noch wissen sie nicht, dass es Jesus ist. Ja, Jesus hat die Trägheit mit Feuer aufgefrischt und sie blühen wieder auf. Man merkt, wie sie wieder zurückkehren und Jesus sie wieder erinnert an die Dinge, die sie ja, erlebt haben mit ihm. Und ich denke, das ist genau auch der Weg für uns als Christen wieder zurück zu Christus. Wenn wir eine Phase haben, wo wir nicht mehr, wo unser Herz nicht mehr so brennt für Jesus, dann müssen wir uns mit dem Wort Gottes mehr befassen und uns von ihm zeigen lassen, was das Gesamtwerk der Bibel zu sagen hat über Christus und auch meinen Zustand. Ja? Und ich darf ihn darum bitten, dass er mein Leben wieder in Ordnung bringt. Und ich merke, dass das eigentlich jedem passieren kann. Das ist ja das Fantastische. Wir sind in guter Gesellschaft. Jeder von uns hängt mal daneben und kommt nicht weiter. Ja? Und hinterher merken wir, ja, warum sind wir so dumm gewesen und haben diese Dinge nicht sofort gemerkt? Eigentlich wissen wir alles, was so dazu gehört. Ja? Und trotzdem hinterfragen wir manchmal Dinge oder wir sind nicht mehr so fit im Glauben. Wir sind nicht mehr so frisch, wir sind nicht mehr so feurig für Jesus. Und das merkt natürlich auch das Umfeld und greift uns auch natürlich noch zusätzlich an. Ja, sie stellen hier auch fest, dass sie Jesus Unrecht getan haben, indem dass sie ja, ihm nicht mehr so geglaubt haben, was er so eigentlich gemacht hat. Ja, Jesus lebt. Das ist das Fazit am Ende dieses Gespräches, das sie hatten. Jesus verzichtet hier auf ein schönes Leben, damit wir, damit die Wahrheit auch zum Hochglanz gebracht werden kann und damit die wirklich verbunden ist für immer, für alle Zeiten, damit, was Christus gemacht hat und somit ein Schwergewicht ist, was man nicht so abtun kann. An dieser Stelle ja, kommt der Glaube der Jünger zurück und sie werden gläubig an Jesus. Sie kapieren, wer er ist. Und Jesus vergibt ihnen natürlich das. Und er vergibt uns ja auch heute all das, was uns so von ihm immer fernhalten möchte. Das Wichtige ist, dass sie wieder, und das sehen wir dann, als dann ihnen die Augen aufgetan werden, ja, als sie ihn erkennen dürfen, wer er ist. Und woran erkennen sie ihn? An dem, was wir heute Morgen auch gemacht haben. Ein Brechen des Brotes. Genau an diesem Zeichen erkennen sie, es ist der Herr. Es ist unser Herr Jesus, der sich um uns kümmert. Der ist nicht verstorben, der lebt wieder. Und jetzt bringen wir sie das natürlich auch alles wieder zusammen von dem, was er gesagt hat, weil er sie ja wieder daran erinnert hat und ihnen das gezeigt hat. Jesus baut sie wieder auf und rehabilitiert sie. Und wir merken, ihr Enthusiasmus ist so hoch, wo Jesus sie verlässt, was machen sie? Sie bleiben nicht im Hause, sie drehen sich um und sie marschieren schnurstracks wieder zurück nach Jerusalem. Weil jetzt wollen sie es genauer wissen. Und da treffen sie dann auch die anderen Jünger, die ihnen genau das bestätigen, was sie jetzt auch mit ihrem Herzen verstanden haben. Begegnungen mit unserem Gott sind immer fruchtbar für uns. Echte Begegnungen, wo wir Gott suchen. Gott sagt, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Und genau das findet immer statt, wenn Jesus uns wieder zurückbringt aus den Dingen, die ja, uns aus dem Leben einfach manchmal so entfernt oder auch einfach aus der Bahn werfen. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal erzählt habe, aber letztes Mal hatte ich das, glaube ich, schon erzählt, mit meiner Angst in der Corona-Zeit. Ja, da wurde ich auch ziemlich in die Ecke gedrängt von meinen Ärzten und die meinten, ich würde unbedingt sterben jetzt, weil ich ja chronisch krank bin, wenn ich mich nicht irgendwie schütze. Damals gab es ja noch nichts als Impfe oder sowas anzubieten. Und ich war 5 geschlagene Wochen zu Hause, obwohl ich eigentlich nichts hatte. Ich hatte pure Angst. Das wusste ich aber zu dem damaligen Zeitpunkt nicht. Ich habe Durchfall gehabt, Kopfschmerzen, all diese Begleiterscheinungen von Angst. Aber mir fiel im Traum nicht ein, dass ich Angst hatte. Ja. Und ich weiß noch, ich habe jeden Tag einfach gelesen. Ich habe die Bücher des CLV mir vorgenommen und habe einfach eins nach dem anderen gelesen. Missionsbücher, alles, was so kam, verschlungen. Und habe immer gesagt, Herr, irgendwas ist nicht richtig, zeig es mir. Ich weiß nicht, wie viele Wochen das so ging, weiß ich nicht. Aber es waren mehrere Wochen, dass ich damit so gekämpft habe. Und eines Morgens wusste ich, es ist Angst. Es ist pure Angst. Und wie ihr auch alle, ich kannte natürlich die ganzen Bibelstellen, die alle zu Angst passen. In der Welt habt ihr Angst, aber sie, ich habe die Welt überwunden. Das waren alles Dinge, die ich kannte. Aber die hatten in meinem Leben keine Kraft. Und erst als es für mich um diese Existenz ging, ja, erst als ich verstanden habe, da hängt alles von ab, dass ich von dieser Angst wieder loskomme. Ja. Da fand die Begegnung mit Gott statt und er änderte alles in meinem Leben. Er nahm mir diese Angst und ich möchte auf keinen Fall, dass die wiederkommt. Ja. Und es findet genau hier statt. Die Begegnung mit Jesus nimmt die Ängste, nimmt die Unklarheiten, weil er hat die Antwort für alles. Und das wünsche ich euch auch, dass ihr das mit ihm erlebt. Wenn ihr vielleicht in einer Situation seid, wo es euch nicht gut geht oder so, kommt zu ihm, beschäftigt euch mit ihm, lasst euch von ihm überführen und lasst euch von ihm wirklich wieder zurückbringen. Und dieses Feuer in euch entfachen, was ihr gehabt habt, als ihr zum Glauben gekommen seid. Amen. Ich möchte noch beten. Lieber Vater im Himmel, lieber Jesus, danke, dass du auf diese Erde gekommen bist. Herr Jesus, und du bist die Antwort auf alle unsere Fragen. Und du bist der große Gott, der sich erniedrigt hat, der zu uns gekommen ist und in kleinster Arbeit gezeigt hat, was es heißt, dich richtig zu verstehen. Was es heißt, sich dir ganz anzuvertrauen, dass du unseren Glauben stärkst und dass du uns täglich ja, das gibst, was wir brauchen, Herr Jesus. Auch auf unserem Weg hier brauchen wir dich, Herr Jesus, und bitte dich, dass du uns hilfst, Dinge, die störend sind, auszuräumen, sich darum zu kümmern, Herr Jesus, dich wirklich immer wieder auch in unser Leben einzuladen, damit wir einen lebendigen Glauben und einen starken Glauben haben, und mit dir hier leben dürfen, Herr Jesus, und Zeugnis sein dürfen, auch in unserer Schwachheit, Herr Jesus. Und ich bitte dich, dass du uns segnest, auch jetzt in dieser Woche und gestärkt, ja, durch diese Woche führst, Herr Jesus. Wir sind auf dich angewiesen, mit all den Dingen, die mittlerweile so uns umgeben, wollen wir dir vertrauen und wollen dich bitten, Herr, dass du uns segnest. Amen.